Ja, und wir machen jetzt gleich nahtlos weiter mit unserer Podiumsdiskussion. Also laufen Sie nicht weg. Ich glaube, die Nächsten stehen schon bereit. Diejenigen, die jetzt in dieser Runde mit sind, das sind Herr Dr. Ruprecht, Herr Dr. Arndt und Herr Herzog. Dann können wir auch gleich loslegen, denn das ist so ein bisschen dieses Format, manchmal vergleichbar wie Speed Dating. Wir haben nur eine halbe Stunde Zeit. Hier stellen sich drei Arbeitgeber vor und wir haben quasi für jeden jetzt nur 10 Minuten, um so ein paar Dinge zu besprechen und kennenzulernen. Und insgesamt über der Podiumsdiskussion in diesem Jahr könnte man die Überschrift schreiben, so ein bisschen Nischiges. Während wir im vergangenen Mal, als wir hier waren, hatten wir einen Chirurgen, einen Internisten und einen Anästhesisten, also so ganz klassische Fächer. Jetzt darf ich erst mal vorstellen, gleich neben mir Herr Dr. Martin Ruprecht. Er ist Personaldirektor der Oberösterreichischen Gesundheitsholding, also von unseren Nachbarn. Und das nehme ich jetzt mal als das Ungewöhnliche, das Nische sonst auf dem Kongress, dass wir mal über die Landesgrenzen hinausgehen, auch mal zu unseren österreichischen Nachbarn. Sie sind ein großer Krankenhausträger und dort in Österreich machen Sie genau das. Sie informieren auch über Fachgebiete, die vielleicht noch nicht so ganz im Fokus von den jungen Kolleginnen und Kollegen stehen und sind dort mit auch für die Nachwuchsgewinnung zuständig. Habe ich das so kurz richtig zusammengefasst?
Absolut richtig.
Ja, Sie können auch dann auch noch jeder noch ein bisschen ergänzen. Ich will nur erst mal kurz vorstellen. Dann daneben Herr Dr. Jochen Arndt. Er ist Spartenleitung Medizin beim BRD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik in Bonn. Dem BRD ist auch noch nicht ganz so bekannt. Das ist ein großer Arbeitgeber im Bereich der Arbeitsmedizin. Ich glaube sogar der größte Arbeitgeber.
So
im
sieht's
Bereich,
aus, ganz genau.
Ja, richtig. Der Arbeitsmedizin, ja, und Arbeitsmedizin kommt bei Ihnen im Studium zwar mit vor, aber ich glaube, kann man auch unter Nische, sage ich jetzt einfach.
Gut, dass wir heute nochmal drüber reden.
Mit unter Nische verbuchen. Und last but not least, Herr Florian Herzog. Er kommt von den Bezirkskliniken in Mittelfranken. Das ist jetzt noch nicht nischig und ungewöhnlich, aber er ist Arzt in Weiterbildung und er hat sich ein Fachgebiet ausgesucht, das auch im Studium bei Ihnen nicht so im Fokus steht, nämlich speziell die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und da sind wir auch gespannt, wie das läuft und wie das geht. So, aber jetzt beginne ich noch mal von vorn. Herr Dr. Ruprecht, erzählen Sie ein bisschen mehr noch über die Oberösterreichische Gesundheitsholding. Wenn man zu Ihnen kommt, was erwartet junge Nachwuchsmediziner? Was kann man bei Ihnen erwarten? Und welche von den jungen Kolleginnen und Kollegen, welche sind bei Ihnen richtig?
Alle. Na, danke schön. Danke schön auch für die Einladung. Ich hoffe nicht, dass Österreich ob seiner Kleinheit alleine schon eine Nische ist.
Nein, aber es ist besonders, dass Sie heute Dankeschön. Da sind.
Ich bin tatsächlich sozusagen Personaldirektor bei der Oberösterreichischen Gesundheitsholding hier, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Bundesländern, weil ich glaube schon, dass wir in Österreich tatsächlich auch viel zu bieten haben in der ärztlichen Fortbildung nach dem Medizinstudium. Im konkreten Fall bei uns ist es ein großer Klinikverbund, der von Universitätsklinik bis relativ kleinen Regionalkliniken alles anbietet, der auch vier Pflegezentren für Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose hat, die alleine nicht leben dürfen. Wir betreiben auch Reha-Zentren, medizinisches Simulationszentrum, also vieles mehr, was zu einem so großen Gesundheits- und Krankenhausträger heute dazugehört.
Also von den medizinischen Fachgebieten nicht nischisch, sondern alles, die ganze
Tatsächlich
Bandbreite.
Tatsächlich gibt es kein medizinisches Sonderfach, zumindest nach den österreichischen Ausbildungsordnungen, wo wir nicht auch ausbilden könnten. Viele an allen Standorten, manche seltener. Und ich glaube, wir können uns tatsächlich auch international wirklich sehen lassen mit den Forschungen, die wir betreiben, insbesondere an der Universitätsklinik, aber auch an den anderen Krankenhäusern. Ich war vorgestern dort mit Kollegen aus anderen personalistischen Branchen in Oberösterreich im sogenannten MedSpace, der wahrscheinlich einzigen, jedenfalls deutschsprachigen Ausbildungsstätte, wo man Anatomie nicht am toten, sondern am lebenden Menschen durch 3D-Brillen etc. lernt, also wirklich hochmoderne Methoden, die, glaube ich, wirklich spannend sind, um dort auch einmal ein Auge hinzuwerfen.
Mhm. Herr Dr. Arndt, Arbeitsmedizin, ja, ein Nischenfach im Medizinstudium, wen sprechen Sie an? Schon direkt zu frisch approbierte Ärzte oder kommt man zur Arbeitsmedizin erst im späteren Verlauf? Wen sprechen Sie an? Für wen könnte die Arbeitsmedizin etwas sein? Und wie läuft das dann bei Ihnen ab?
Genau, also mein Unternehmen ist ja die BAD, der größte arbeitsmedizinische Weiterbilder und auch Anbieter in Deutschland, auch als Systemanbieter aufgebaut. Bedeutet, wir haben nicht nur Arbeitsmediziner bei uns, sondern auch Leute, die in der Sicherheitstechnik arbeiten, die im Gesundheitsmanagement arbeiten und die auch gemeinsam die Kunden betreuen und sehr präventiv arbeiten. Das bringt mich auch zu Ihrer Frage, wen sprechen wir an? Natürlich auch junge Ärzte, die gerne in die Prävention gehen wollen, die gerne auch interdisziplinär arbeiten wollen, die sagen, okay, ich möchte zwar auch gerne einen Anteil haben, wo ich wirklich klassisch Untersuchungen durchführe, Vorsorgen durchführe, Eignungsuntersuchungen und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite aber auch ganz gerne mal bei Firmen hinter die Kulissen schaue, welche Tätigkeiten überhaupt können, welche Krankheiten vielleicht auch fördern, wo kann man da möglichst schnell eingreifen, wie kann man aber auch vielleicht Leute ins Gesundheitswesen senden, sage ich mal, die vielleicht eher weniger ansonsten den Weg zum Hausarzt finden und auch dort eine Kommunikation aufbauen können.
Wichtig ist aber, die Leute, die Sie ansprechen, das sind dann also junge Ärztinnen und Ärzte, die dann schon halt nicht kurativ tätig sind, sondern präventiv tätig. Das sollte man
Richtig. Wir sind weit überwiegend präventiv tätig. Genau, was man auch dazu sagen sollte, natürlich, man braucht einen gewissen Grundstock auch an klinischer Erfahrung, um auch die Hintergründe besser verstehen und einschätzen zu können. Dementsprechend wird ja auch in der Facharztausbildung mindestens eine 2-jährige Tätigkeit in einem patientennahen Fach vorgeschrieben.
Muss man das vorher gemacht haben?
Man muss es auf jeden Fall nicht machen. Man könnte es auch zwischendrin einbauen. Das sehen wir auch gute Möglichkeiten, wie das möglich ist. Aber tatsächlich, der Klassiker ist schon, dass die Leute es direkt am Anfang machen und dann sagen, okay, jetzt kann ich mich voll auf die Arbeitsmedizin konzentrieren und dann auch in dem Bereich bleiben. Mhm. Genau.
Okay. Ja, jetzt Herr Herzog, Sie sind selber Arzt in Weiterbildung. Deswegen ist die Fragestellung jetzt bei Ihnen so ein bisschen anders. Nicht von der Sicht der Klinik aus, warum man da hinkommt, sondern warum sind Sie an die Klinik gegangen? Warum sind Sie in die Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen nach dem Studium?
Ja, ich habe so ein bisschen überlegt, nachdem ich studiert habe, ich würde gerne nicht am Patienten arbeiten, sondern mit dem Patienten zusammen. Ich habe das Gefühl, in vielen Fachrichtungen in der Medizin ist es Usus, dass der Arzt sozusagen sagt, okay, also klar, natürlich mit heutigen Konzepten, Shared Decision Making und so weiter. Trotzdem ist die Realität, es wird entschieden, was gemacht wird, zum Beispiel eine Operation. Dann sagt der Chirurg, okay, wir machen diese Operation, es gibt eine Aufklärung. Und dann ist der Patient aus dem ganzen Prozess rausgenommen, sondern der Chirurg heilt den Knochen, den gebrochenen Knochen. Und es wird nicht mit dem Patienten zusammengearbeitet. Und ich habe mich tatsächlich für die Kinder- und Jugendpsychiatrie entschieden, weil ich auf der einen Seite das Gefühl hatte, ich möchte mich wirklich intensiv mit dem Patienten auseinandersetzen und mit seiner Persönlichkeit und auch mit seinen Problemen. Und auf der anderen Seite habe ich mich auch für die Kinder- und Jugendpsychiatrie entschieden, weil ich auf der einen Seite sehr gerne mit Kindern arbeite und auch das Gefühl habe, dass ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nochmal ganzheitlicher arbeiten kann. Das heißt auch nicht nur fokussiert rein auf die medikamentöse Behandlung, sondern auch darüber hinaus mehr Möglichkeiten habe zu schauen, was kann ich denn auch therapeutisch mit dem Jugendlichen, mit den Kindern machen? Was ist denn da sinnvoll? Und ich persönlich muss auch sagen, ich bin sehr froh über diese Entscheidung, weil ich auch die aktuelle Arbeit als sehr erfüllend für mich selber wahrnehme. Einfach weil ich die Patienten bei dem Prozess begleite, wie es ihnen Schritt für Schritt besser geht und wir auch zusammen dem Patienten dabei helfen, rauszukommen. Ob das jetzt eine Depression ist, ob das jetzt ein Trauma ist, ob das jetzt ADHS ist, man sitzt mit dem Patienten zusammen und erlebt, wie es ihm Schritt für Schritt besser geht.
Also wenn ich das jetzt so höre, haben sich Ihre Erwartungen, dass Sie nicht am Patienten arbeiten, sondern mit dem Patienten arbeiten, in der Tat erfüllt? Sie sind jetzt in welchem Weiterbildungsjahr?
Ich bin jetzt im dritten Weiterbildungsjahr.
Im dritten Weiterbildungsjahr, also haben da auch schon einiges gesehen. Die Weiterbildung Kinder- und Jugendpsychiatrie, kann die bei Ihnen an der Klinik die ganze Zeit stattfinden oder ist da nochmal ein Wechsel geplant?
Die Weiterbildung kann an meiner Klinik die ganzen 5 Jahre stattfinden. Mhm. Es gibt die Option für ein Fremdjahr, Da kann man zum Beispiel gehen in die Pädiatrie, in die Erwachsenenpsychiatrie, in die Neuropädiatrie. Es ist aber nach der neuen Weiterbildungsordnung nicht mehr verpflichtend. Und auch die komplette Weiterbildung wird durch unsere Klinik strukturiert. Das heißt, von Anfang an habe ich mich mit meiner Oberärztin und meiner Chefärztin zusammengesetzt und wir haben zusammen geschaut, was braucht es für die Weiterbildung. Zum Beispiel die Therapeutenausbildung haben wir organisiert. Das wird auch von der Klinik übernommen tatsächlich und auch weitere Schritte wie zum Beispiel die Selbsterfahrung. Da habe ich sehr viel Unterstützung auch von meiner Klinik erhalten.
Das sind dann Kurse, zu denen Sie geschickt werden oder auch in andere Kliniken. Gibt es da bei Ihnen irgendeinen Verbund, wo das mit organisiert ist oder wie läuft das?
Es gibt tatsächlich eine einheitliche Ausbildung zum Psychotherapeuten für Ärzte und Ärztinnen. Die Psychotherapeutenausbildung ist Teil der ärztlichen Weiterbildung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Land Bayern bietet tatsächlich einen strukturierten Kurs an, wo verschiedene Kliniken miteinander kooperieren und wo man in insgesamt 6 Terminen tatsächlich eine ganzheitliche Weiterbildung erfährt in den verschiedenen Richtungen der Psychotherapie. Das geht von kognitiver Verhaltenstherapie über Tiefenpsychologie, systemische Therapie zur Psychoanalyse. Das heißt, es sind sozusagen alle Elemente inkludiert. Und dann ist es sozusagen auch meine Aufgabe, nach diesem Kurs mich dann für eine gewisse Psychotherapierichtung zu entscheiden und mich dann auch dementsprechend weiterzubilden.
Aber zu Beginn der Weiterbildung sind so die ganzen Elemente mit Ihnen besprochen worden und quasi der Fahrplan ist schon mal festgelegt worden.
Genau.
Und also, im Moment läuft es auch nach Fahrplan, ohne Verspätung.
Auf jeden Fall, ja.
Okay, gut. Herr Ruprecht, Sie haben uns schon viel erzählt. Die Palette bei Ihnen ist also groß, nahezu alle Fachgebiete. Und Sie sagten auch, Sie sprechen auch nahezu alle jungen Kolleginnen und Kollegen an. Was sind denn vielleicht die Vorteile im Gegensatz zu anderen Kliniken? Was bieten Sie auch für die Weiterbildung, was vielleicht nicht selbstverständlich ist?
Also zunächst einmal danke, dass ich neben einem Vertreter der Arbeitsmedizin und der Kinder- und Jugendpsychiatrie stehen darf. Ich halte beide Fächer wirklich für die nachhaltigst für eine gesunde Zukunft und ein gesundes Weiterleben stehen. Also wirklich Respekt vor Ihnen beiden.
Ja, auch weil, die Nischen, ne?
Weil ich auch beide Fächer immer dringend suche. Ja. Was bieten wir? Wir bieten wahrscheinlich, um die über einen Geschäftsführer, der 8 Jahre in Deutschland Geschäftsführer war, in einer großen Klinikgruppe, der sagt, was wir in Österreich jetzt noch bieten können, ist, dass es bei uns wirklich auch noch um Medizin geht und nicht diese extremen wirtschaftlichen Drucksituationen, die das deutsche Krankenhaussystem, deutsche Gesundheitssystem erleiden muss, sage ich fast. Ja. Gerade denen in der Aus- und Fortbildung bieten wir einfach die Sicherheit, dass immer ein Facharzt da ist, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, das viel an Sicherheit gibt, das einfach in der schwierigen Situation dann auch jemanden zur Seite stehen haben, einen erfahrenen. Wie gesagt, von den medizinischen Inhalten her gibt es wahrscheinlich keine Unterschiede, aber das noch ein bisschen mehr Zeit haben, das noch ein bisschen mehr sich um die eigene Fortbildung und die Sicherheit und die Routine zu finden bekommen können. Ich glaube, mit dem können wir wirklich punkten.
Also Mentoring, weil Sie sagen, es steht jemand zur Seite, werden dann spezielle Teams gebildet? Gibt es sowas, so Mentoring-Programme bei Ihnen oder... haben ja einige Kliniken auch in Deutschland. Ist das bei Ihnen auch so?
Es steht in den österreichischen Ausbildungsordnungen drinnen, dass es an jeder Abteilung, an jedem Institut, an dem ausgebildet wird, einen für die Ausbildung verantwortlichen Facharzt, eine Fachärztin geben muss. Darüber hinaus kriegen wir solche Ausbildungsstellen auch nur, wenn jene Aufgaben, die auch von der Pflege übernommen werden können, Blutabnahme, Infusionen umhängen, anhängen, tatsächlich auch von der Pflege wahrgenommen werden und nicht mehr ärztliche Aufgabe sind. Also gibt es ganz viel an Entlastung und damit an Freispielen der jungen Ärztinnen und Ärzte von diesen Aufgaben.
Wir hatten es jetzt eben von Herrn Herzog gehört. Also das ist auch in deutschen Kliniken nicht immer Usus, aber er hat offensichtlich zu Beginn seiner Weiterbildung so einen strukturierten Weiterbildungsplan bekommen, so wie es sein sollte, hat diese regelmäßigen Weiterbildungsgespräche. Wie ist das in Österreich? Wie ist das bei Ihnen?
Die Ausbildungsordnungen geben diese Logbücher schon vor. was in der jeweiligen Sonderfachgrundausbildung und dann in den frei wählbaren Schwerpunktausbildungsmodulen abzuleisten ist, an Inhalten zu erlernen ist. Auch das ist hochstrukturiert. Und gerade in der Kind- und Jugendpsychiatrie und auch in der Erwachsenenpsychiatrie ist es, glaube ich, bei allen Trägern in Österreich einfach Usus, dass auch die psychotherapeutische Ausbildung natürlich mit vom Träger übernommen wird und bezahlt wird.
Aber wird es dann auch so individuell, so ein Plan ausgearbeitet? Und wenn man jetzt bekommt zu Beginn seiner Weiterbildung, dass man den in die Hand bekommt und weiß, okay, ja, ich bin jetzt ein Jahr dort, dann rotiere ich auf Intensiv, dann rotiere ich dorthin und zwischendurch mache ich noch den und den Solokurs oder was auch immer. Gibt es sowas?
Ja, das ist vorgegeben. Es gibt die sogenannten Rasterzeugnisse. Ja. Und natürlich erwartet man sich dann und wann auch ein bisschen Flexibilität. Jetzt sage ich, wenn eine Kollegin dann schwanger wird und gewisse Dinge nicht mehr tun darf, dass man dann was vorzieht, verschiebt oder solche Dinge. So. Ja. Aber grundsätzlich ja, solche strukturierten Pläne sollte es überall geben und gibt es auch weit testgehend. Ich sage es mal so, ja.
Okay. Da frage ich nochmal jetzt bei der Arbeitsmedizin, wie ist da die Weiterbildung strukturiert? Mhm. Also Sie sagten schon, viele kommen schon, haben 2 Jahre, wahrscheinlich Innere ist, glaube ich, so das meiste, aber es gehen auch andere klinische Fachgebiete, ne?
Genau.
Kommen dann, und dann gibt es dann eine gewisse Struktur, nach der Sie die künftigen Arbeitsmedizinerinnen und Arbeitsmediziner dann weiterbilden.
Definitiv, und das ist auch sehr richtig. Also jetzt vielleicht nochmal gerade eingegangen auf, die meisten Leute kommen aus der inneren Medizin. Ja, hatte tatsächlich eine Zeit lang etwas damit zu tun, dass manche Ärztekammern gesagt haben, die 2 Jahre sollten in der Allgemeinmedizin oder inneren Medizin abgeleistet werden. Das ist in Bayern zum Beispiel gar nicht nötig. Also wir haben auch Kolleginnen und Kollegen, die aus der Chirurgie kommen, die aus ganz anderen Fächern kommen. Was auch super ist, weil wir natürlich auch von deren Wissen profitieren können im Alltag, falls es doch mal irgendwelche komplizierteren Auffälligkeiten bezüglich des Sehens oder des Hörens gibt, ist es immer toll, wenn man auch einen Kollegen hat, der aus der Augenheilkunde oder Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde kommt. Aber vielleicht zur Weiterbildung, die bei uns auch sehr strukturiert ist. Es gibt ja erst einmal vorgegebene Dinge, auch in der Weiterbildungsordnung, zum Beispiel, dass in der Arbeitsmedizin 3 Kurse besucht werden müssen an verschiedenen Institutionen in Deutschland, die auch einen genauen Fahrplan haben und auch genaue Inhalte haben.
Wer organisiert den Fahrplan? Machen Sie das vom BAD?
Das machen wir nicht vom BAD, das macht zum Beispiel die LGL in Bayern oder die SAMA in Baden-Württemberg, also immer Akademien, die genau auf diese arbeitsmedizinischen Weiterbildungen spezialisiert sind. Genau, nach der Weiterbildungsordnung ist die Teilnahme an diesen Kursen auch verpflichtend. Die dauern jeweils 3 Wochen, also schon eine ganz schöne Zeit, wenn man es mal zusammennimmt. Über 2 Monate der Weiterbildungszeit verbringt man in diesen Kursen. Und da finde ich sehr schön, dass BAD als Arbeitgeber auch sagt, die Mitarbeitenden werden für diese Kurse freigestellt, bei voller Lohnfortzahlung auch und bekommen auch die Kosten für diese Kurse erstattet.
Aber Sie organisieren das Rotieren in diese und die Freistellung.
Richtig, genau, das organisieren wir und wir haben natürlich auch ein eigenes Weiterbildungskonzept. Also die Leute haben auch bei uns einen Paten sozusagen, der sie begleitet. Ich meine, es ist gerade bei uns ja auch nochmal ein bisschen ein anderes Arbeiten, was man aus dem PJ vielleicht nicht kennt, was man aus den 2 Jahren in der Klinik nicht kennt. Wenn ich jetzt einem ganz jungen Kollegen sagen würde, geh mal zur Firma XY und setz dich da mal in den Arbeitsschutzausschuss und diskutiere da mal mit. Klar, da kann man jemanden nicht einfach so ins kalte Wasser werfen und das tun wir auch nicht. Das heißt, die ersten Wochen, Monate sind sehr eng begleitet mit erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und auch im Anschluss schauen wir natürlich sehr, dass wir in Anlehnung an das Logbuch auch für die Ärztekammer schauen, dass die Weiterbildungsassistenten wirklich alle Bereiche auch mal intensiver kennenlernen. Bei uns hat das halt auch viel damit zu tun, dass man sagt, okay, Mandant Unternehmen aus den verschiedensten Branchen kennen, mit den verschiedensten Größen auch kennen, mit den unterschiedlichsten Problemen auch kennen.
Was sind denn da so die Eckpunkte, wo man hinrotiert? Nur ganz kurz.
Ich sag mal so, man muss nachher schon in der Lage sein, auch vor der Facharztprüfung, dass man Untersuchungen bei uns im Zentrum durchführt. Vorsorgen, Gutachten schreiben, Fahrerlaubnisverordnung, Eignungsuntersuchungen und so weiter und so fort. Man muss Begehungen bei Unternehmen durchgeführt haben, um zu erkennen, welche Arbeitsplätze bieten welche Gefährdungen. Man muss an Sitzungen teilgenommen haben, wo es einen Austausch zum Beispiel mit Sicherheitsfachleuten, aber auch mit der Geschäftsführung der einzelnen Unternehmen Kommunikation gibt. Wir legen großen Wert darauf, dass auch intern bei uns zusammengearbeitet wird mit sowohl den Sicherheitsfachkräften als auch mit Leuten aus den Sportwissenschaften, aus dem Gesundheitsmanagement. Und das liegt uns wirklich am Herzen, dass dort auch wirklich überall genug Zeit drauf investiert wird.
Also genau. Nicht irgendwelche Branchen, Arbeitsbranchen, sondern die verschiedenen Tätigkeitsfelder,
beides, in denen man beides auf man. Jeden Fall, genau. Und die Tätigkeiten beschränken sich ja auch gerade bei uns nicht nur auf die klassische Gutachtenerstellung oder Untersuchungen, sondern zum Beispiel ein sehr großes Thema bei uns sind auch die Gefährdungsbeurteilungen einfach, dass man wirklich strukturiert aufnimmt, wo kann an diesem Arbeitsplatz überhaupt etwas passieren, welche Maßnahmen kann man dagegen etablieren, kann man die entsprechenden Sachen substituieren oder vom Organigramm einfach aus dem Weg gehen, kann man sie technisch beheben, kann man sie durch persönliche Schutzausrüstung beheben, kann man sie durch eine Umorganisierung der Dienstpläne vielleicht beheben oder wie auch immer. Es ist einfach ein sehr weites Feld, muss man sagen. Und was vielleicht auch noch kurz zu erwähnen ist, man sollte auch ein kleines bisschen Interesse, finde ich, auch an rechtlichen Fragestellungen haben. Auch das ist natürlich immer ein wichtiges Thema, dass der Kunde einem dann sagt, naja gut, was muss ich denn jetzt überhaupt erstmal von Rechts wegen hier bei uns etablieren? Und was wäre einfach nur on top noch da drauf? Und dass man da sich natürlich auch etwas auskennt. Ja. Der wirtschaftliche Faktor, vielleicht noch als letztes ganz kurz erwähnt, spielt natürlich auch eine Rolle. Wir werden durch unsere Kunden finanziert, nicht durch die Krankenkassen zum Beispiel.
Muss man sich reindenken.
Ja. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass man auch ein bisschen, sage ich mal, in diesem werthaltigen Denken und auch herausfinden, was ist für auch den Arbeitgeber letztendlich lukrativ, durch welche Maßnahmen, die er bei uns einkauft, spart er sich aber natürlich auch wieder Folgekosten. Also auch das ist ein Thema, was bei uns mit reinspielen kann. Genau.
Und Sie sprachen es schon an, auch mit anderen Berufsgruppen muss man gut zusammenarbeiten können. Das hat man ja auch gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Herr Herzog, vielleicht können Sie da noch ein bisschen was aus Ihren schon 2-3 Jahren jetzt Erfahrungen erzählen. Mit welchen Berufsgruppen arbeitet man denn in der Kinder- und Jugendpsychiatrie da noch viel zusammen?
Wenn man da erstmal auf das grundlegende Case Management schaut, also sozusagen das Therapeutenteam, dann ist da tatsächlich schon ein grundlegender Mix zwischen Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten. Das heißt, allein schon sozusagen die grundlegende Einheit der Kollegen ist schon sehr divers.
Schon Teamwork.
Genau, weil natürlich ein Kollege, der Psychologie studiert hat, weiß natürlich viel mehr über Testung, über Psychometrie, als zum Beispiel ich, wo ich dann vielleicht auch mehr Input geben kann, was Medikamente angeht, was die Medizin angeht, was natürlich auch meine Verantwortung ist. Dann kann mir der Psychologe bei Medikamenten Vorschläge geben. Am Ende des Tages die Aufklärung zum Beispiel ist vor allem ärztliche Aufgabe. Trotzdem ist da eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen Gruppen. Und dann muss man auch mal über das Case Management hinausschauen. Wir haben einen Pflege- und Erziehungsdienst. Das ist so ein bisschen das, was im normalen Krankenhaus vielleicht die Pflege wäre, der aber deutlich andere Verantwortungen hat. Die Pflegeaufgaben sind nur ein kleiner Teil des Pflege- und Erziehungsdienstes. Ein sehr großer Teil ist auch zum Beispiel der Beziehungsaufbau zum Patienten, Strukturierung des Alltags. Wir arbeiten mit Minderjährigen, die brauchen Unterstützung. Vor allem, wenn die psychiatrische Erkrankungen haben, geht ja auch die Tagesstruktur verloren. Das heißt, sie brauchen jemanden, der an die Hand geht, der sagt, okay, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Der PD arbeitet in vielen Fällen auch deutlich enger am Alltag des Patienten, weil wir sehen den Patienten im täglichen Kurzkontakt und dann in den Einzelkontakten. Aber im Alltag wird der Patient wirklich erlebt vom PED. Weiterhin haben wir noch unsere Spezialtherapeuten. Dazu zählen Ergotherapeuten, Bewegungstherapeuten, Gestaltungstherapeuten. Das heißt, ein ganzer Mix aus weiteren Therapieangeboten, die auch sehr relevant sind für den Patienten.
Und die stimmen sich auch alle untereinander über den Patienten dann ab?
Natürlich. Wenn wir in der Behandlungsplanung sitzen, also wo sozusagen das weitere Vorgehen, das weitere Prozedere besprochen wird, sind dann auch die Spezialtherapeuten dabei, sind die PEDs immer dabei. Wir haben zum Beispiel Sozialpädagogen, die kümmern sich dann vor allem darum, wie geht's in der Zukunft weiter, wie ist die schulische, berufliche, familiäre Perspektive, dieses Familiensystem, was braucht es für Hilfen? Ist vielleicht eine ambulante Jugendhilfe sinnvoll oder vielleicht doch eine stationäre Jugendhilfemaßnahme? Das heißt auch, was die weitere Perspektive angeht, sind wir zum Beispiel sehr involviert mit unseren Sozialpädagoginnen.
Also das läuft dann schon anders ab, so eine Frühbesprechung, als man es sonst
von Station. Das ist ein riesiges Team mit jedem mit seiner eigenen Perspektive. Wir haben zum Beispiel eine Klinikschule. Einmal die Woche Rücksprache mit der Klinikschule, wo dann geschaut wird, wie läuft denn gerade der Unterricht hier bei uns in der Schule.
Also das auch mit den Lehrern dann, ja.
Genau, das sind sehr viele verschiedene Perspektiven, wo ich dann auch als Arzt nur eine Perspektive da mitgebe.
Ja, auch unterschiedliche Kommunikation. Also wir könnten, glaube ich, hier noch lange reden. Wir sind aber schon fast am Ende. Da machen wir eine ganz kurze Abschlussrunde nochmal zum Thema Kommunikation. Ich fange nochmal an, Herr Herzog, was würden Sie sagen, welche kommunikativen Fähigkeiten sollte ein Arzt oder Ärztin, die sich für Kinder- und Jugendpsychiatrie entscheidet, was sollte der mitbringen?
Nun, wenn man so den Verlauf des stationären Aufenthalts sich anschaut, dann ist die erste Aufgabe immer der Beziehungsaufbau. Das heißt, man muss einen Weg finden, mit dem Patienten eine Beziehung aufzubauen, die über das oberflächliche Anamneseerheben hinausgeht. Mhm. Und ohne diese therapeutische Beziehung ist es auch sehr schwierig, produktiv weiterzuarbeiten.
Okay. Da sind wir genau bei Ihrem Anfangspunkt. Ja. Man muss nicht am Patienten arbeiten wollen, sondern mit dem Patienten. Können wir es so verkürzen?
Ja, und was die Kommunikation angeht, ich habe das Gefühl, sehr häufig dem Patienten begegnen auf Augenhöhe. Mhm. Weil man hat häufig so ein bisschen den Impuls, okay, ich bin hier der Volljährige, ich entscheide. Aber nee, vor allem wenn Patienten gerade sich in einer Krise befinden, habe ich häufig das Gefühl gehabt, wenn der Patient zum Beispiel in der Ecke sitzt und weint oder gerade Selbstverletzungsdruck angibt. Erste Maßnahme ist immer, okay, ich setze mich dazu, also wenn es sozusagen eine stabile Situation ist, ich setze mich dazu, bewege mich auf Augenhöhe und rede dann auf Augenhöhe mit dem Patienten. Und allein das hilft schon, diese doch möglicherweise auch eskalative Situation zu deeskalieren.
Okay, also Augenhöhe, noch ein gutes Fazit, ein gutes Stichwort. Zur Arbeitsmedizin nochmal, da haben wir ja das Spannungsfeld Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Was ist da kommunikativ noch besonders zu beachten?
Genau, also das macht es ja gerade kommunikativ auch so interessant, finde ich. Also man spricht mit den unterschiedlichsten Mitarbeitenden, vom Bankangestellten bis hin zum Recyclinghofbetreiber, von der Autowerkstatt bis hin zur Pflegeeinrichtung oder was auch immer. Es sind keine Grenzen gesetzt. Mit den einzelnen Mitarbeitenden dieser Unternehmen muss man natürlich auch direkt ins Gespräch gehen und ins Gespräch gehen können. Genauso muss man aber auch in den Sitzungen, die sich über den Arbeitsschutz jeweils zusammenfinden, in regelmäßigen Abständen, sowohl mit der Geschäftsleitung als auch mit dem Betriebsratsvertreter, als auch mit dem Sicherheitsbeauftragten, der von Beruf vielleicht Ingenieur ist, gut zusammenarbeiten können und auch seine Anliegen und seine Ideen und seine Vorschläge an allen Orten richtig adressiert herüberbringen, dass sie auch verständlich rüberkommen. Und deswegen, also Kommunikation ist schon bei uns ein sehr wichtiger Punkt.
Und auch mit den beiden Seiten natürlich.
Und immer mit beiden Seiten auch. Und gerade auch durch unsere Tätigkeiten, wenn wir Gesundheitstage zum Beispiel veranstalten in den Unternehmen, ist es immer sehr wichtig, möglichst viele Menschen natürlich abzuholen und auch ein Interesse an einer offenen Kommunikation einfach zu haben.
Mhm. Herr Dr. Ruprecht, bei Ihnen ist natürlich jetzt schwieriger bei dem weiten Feld da eine Besonderheit, aber gibt es irgendwie was bei Ihnen vielleicht im Unternehmen an kommunikativen Strukturen, wo Sie sagen, das ist vielleicht bei uns noch eine Besonderheit oder das sollte man mitbringen oder kann man gut bei uns lernen?
Na, das glaube ich nicht, dass das, also wir sind ja keine irgendwie fremdländischen Wesen jetzt plötzlich, weil wir über die Grenze, über den Inn drüber oder so.
Alle sind nicht ja so, wir haben ja keinen
Fachgebiet. Was mir insgesamt wichtig ist, das ist, es gibt vier Organe, die man für die Kommunikation braucht. Das ist für alle wahrscheinlich verständlich der Mund, das ist wahrscheinlich auch noch für alle verständlich das Hirn und das Herz. Herz nicht im somatischen Sinn, sondern im Sinn von Empathie. Mhm. Aber es gibt auch noch die Ohren, die notwendig sind. Also auch das Zuhören können, so falsch liegt der Dr. Google dann ohnehin nicht immer. Und sich auch die Zeit nehmen, dem Patienten zuzuhören. Da gibt es so diese, glaube ich, empirische Forschung, nach 90 Sekunden wüsste man die Diagnose, aber nach 20 Sekunden unterbricht der Arzt das erste Mal. Also alle vier sollen im Einklang sein und mit allen reden, mit den Patienten, mit den Angehörigen, mit den anderen Berufsgruppen, mit der Pflege, den Therapeuten. Ich glaube, das ist wichtig und entscheidend.
Ist ein weites Feld. Ja, ganz herzlichen Dank.